Herzlich willkommen zur neuen Episode von Essentiell, was auf den Teller kommt.
Ich bin Ursula Riegler.
Und ich bin Christoph Zietzele.
Du darfst wieder Fleisch essen. Eine starke Ansage in einer Zeit, in der die öffentliche Diskussion doch klar in Richtung Ausbau der pflanzlichen Ernährung geht.
Die Tiroler Biometzgerei Juffinger geht mit einer neuen Marke bzw. Produktlinie an den Start und präsentiert diese ausgerechnet auf der größten Biofachmesse in Nürnberg, die in den vergangenen Jahren stark von Fleischersatz und pflanzlichen Alternativen in allen Lebensmittelkategorien dominiert war. Ein Lebenszeichen oder reine Provokation? Wir haben Helga und Anton Juffinger in Tiersee besucht.
Liebe Helga, lieber Anton, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Ich bin in Tiersee in Tirol. Darf ich euch bitten, dass ihr zwei euch kurz vorstellt? Wo bin ich genau?
Hallihallo, liebe Ursula, schön, dass du da bist. Es freut uns sehr. Du bist heute im Tiersee. Das ist in der Nähe von Kufstein im schönen Land Tirol bei der Biometzgerei Juffinger. Ich bin die Helga Juffinger und neben mir sitzt mein Mann Anton.
Ja, herzliches Grüß Gott. Freut mich, dass du da bist bei uns heute und dass wir ein bisschen von der Biometzgerei bzw. von Puro erzählen können.
Du sagst Biometzgerei, ihr seid das, glaube ich, seit vielen Jahrzehnten. Das ist ja auch vielleicht ein Thema, das wir uns noch anschauen, weil das nicht so selbstverständlich ist, so lange schon. Aber hier bin ich eigentlich, du hast gerade schon gesagt, Puro, wegen einer neuen Marke, die ich auf der Biofach einer großen Biomesse in Nürnberg entdeckt habe. Da war euer normaler Stand, Juffinger, und daneben war ein zweiter Stand, ist mir so im Vorbeigehen aufgefallen, sehr reduziert, sehr clean, ganz ein anderes Markenbild. Und ich habe mir gedacht, aha, interessant. Und dann im Verlauf der Messe ist mir aufgefallen, dass es eine wahnsinnig umfangreiche Medienberichterstattung gab. In Österreich waren die Medien sehr voll, ich vermute auch international. Erzähl mir mal du, Helga, was ist Puro? Was ist das für eine Marke und warum gibt es die? Was ist das Besondere daran?
Also wir haben uns wahnsinnig viel mit der Marke Juffinger auseinandergesetzt. Die gibt es jetzt seit fast 3 Jahrzehnten, ist eine traditionelle, etablierte Marke.
Seit 3 Jahrzehnten als Biomarke?
Ja, wir haben begonnen 1997 und haben rein Bio begonnen. Also für uns hat es nur diesen Weg gegeben, auch wenn wir damals noch wahnsinnig belächelt worden sind. Der Anton ist ein Bio-Bergbauernsohn, sage ich jetzt einmal, Sohn eines der ersten Biobauern in Tirol. Für ihn hat es nichts anderes gegeben, außer Bio. Das war der einzig nachhaltige Weg, was sich Gott sei Dank ja bewährt hat. Wir haben aufgrund unserer Marktanalysen festgestellt, dass es irgendwo schon eine Marktlücke gibt, und zwar für den stolzen, bewussten, aber doch sehr kritischen Fleischesser oder Fleischesserin. Man hat sich ja kaum mehr zu sagen getraut, dass man gerne Fleisch isst. Das war alles so ein bisschen vegan, 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 wobei ich immer gerne betone, dass der Prozentteil der Veganer bei 2-3% liegt.
Die sprecht ihr wahrscheinlich eh nicht direkt an, oder?
Nein, wir sprechen sie offensichtlich sehr wohl an, weil sie ein bisschen aggressiv auf das Ganze reagieren, was uns unerklärlich ist, weil wir sind froh, dass es Vegetarier und Veganer gibt. Wir sind froh, dass es kritische Konsumentinnen gibt. Wir wollen genau das. Wir wollen, dass sich die Menschen damit auseinandersetzen, wo kommt denn mein Lebensmittel her, egal ob pflanzlich oder tierisch. Wie ist es denn verarbeitet? Wie ist es denn veredelt? Welche Zusatzstoffe sind drin? Mhm. Das ist unser Ansatz, und uns ist eigentlich relativ egal, ob jemand viel oder wenig Fleisch oder gar kein Fleisch isst. Unsere Hauptkunden sind die Flexitarier, und die essen nicht viel Fleisch. Aber wenn sie Fleisch essen, essen sie nur das Beste. Und das Beste ist nun mal definitiv aus biologischer Haltung.
Ein Gedanke, der uns jetzt schon häufig untergekommen ist. Egal ob Gemüse oder Fleisch oder Fisch. Die Qualität soll für die Konsumentinnen darüber entscheiden, was sie kaufen.
Ja, wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt und sich nicht nur auf Greenwashing und schöne Bilder verlässt, sondern wirklich hinterfragt und auf konkrete Fragen ehrliche Antworten kriegt, dann bin ich der Meinung, kann man mit ruhigem Gewissen Fleisch essen.
Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, was Puro ist, diese neue Marke, die ihr da vorgestellt habt. Was ist Puro?
Puro sind jetzt 6 neue Artikel. Wobei wir 3 im Snackbereich haben, also im ungekühlten Bereich, und das sind reine pure Rohwürstchen, entweder pur Geflügel oder pur Rindfleisch oder eben pur Schweinefleisch, mit ganz reduzierten Gewürzen, Salz, Pfeffer, Kümmel und das war's, und einfach Zeit und etwas Rauch, weil es typisch ist bei uns in der Gegend. Und dann gibt es noch im Aufschnittbereich einen luftgetrockneten Schinken, der ist auch nur aus Gewürz und Salz hergestellt. Dann haben wir eine klassische magere Extrawurst, um auch die Jungen auf Puro zu bringen, sage ich jetzt mit dem Geschmack. Und dann haben wir natürlich eine klassische Salami. Und im Hintergrund dazu ist, dass die Konsumenten Puro mal testen, mal probieren und auch die Geschichte dahinter ein bisschen analysieren.
Und weil du das jetzt so betonst, diese simpel gehaltenen Zutaten oder auch wenige oder halt reinsortig beim Fleisch, was ist dann oder ist das offensichtlich ein Unterschied zu euren anderen Produkten?
Ja, also wir haben ganz klassisch österreichischen Lebensmittelkodex beziehungsweise den Bioverarbeitungsrichtlinien bei unseren Juffinger-Artikeln. Da haben wir natürlich traditionelle Speckprodukte und traditionelle Kaminwurzen Herausforderungen, aber die sind dann, Puro ist dann nur mehr etwas reduzierter. Und Bio ist natürlich alles. Und wir arbeiten generell ohne Phosphate, ohne Geschmacksverstärker im Hause Juffinger.
Mhm. Helga, weil du das vorher angesprochen hast, wie waren denn die Reaktionen auf diese Marke auf der Fachmesse, jetzt aber auch danach wahrscheinlich, vermute ich, weil die Marke jetzt insgesamt durch die Berichterstattung bekannt geworden ist?
Mhm. Also auf der Messe, auf der Biofach selber, die ja doch sehr geprägt ist von dem veganen Trend.
Und es ist eine Fachmesse, ja, muss man sagen, so eine Fachbesucherin.
Genau, war das Feedback schlicht und ergreifend grandios. Es sind auf der Messe vorwiegend jene Rückmeldungen persönlich gekommen, die positiv sind. Mhm. Wir wurden ja dann auch prämiert.
Puro wurde zum Innovation oder Produkt des Jahres.
Best New Product 2024 auf einer veganen, großteils veganen Messe als Fleischprodukt. Das war schon ein sensationeller Erfolg.
Gratuliere zur Auszeichnung.
Danke, das ist sehr nett. Was mich ein bisschen, ehrlich gesagt, erschrocken hat, war nachher das Feedback und die Diskussion auf Social Media. Das entgleitet dann teilweise. Wenn man so diese Anonymität hat, die einem Social Media gibt, da, das hat mir dann nicht mehr gefallen. Also wenn dann da Wörter daherkommen wie Tiermörder oder so, das finde ich nicht passend. Und ich diskutiere sehr gerne und für mein Leben gern auch über schwierige Themen. Aber alles mit ein bisschen am Niveau, bin ich der Meinung. Und das hat man dann, das ist dann in die falsche Richtung gegangen.
Möglicherweise ein symptomatisches Bild für viele Diskussionen rund um Lebensmittel.
Die Diskrepanz zwischen Fachwelt und Konsumentinnen.
Also am besten angekommen ist einfach, und das wusste ich vorher, die Wahrheit. Wenn da draufsteht, ja, für meinen Schinken musste ein Schwein sterben, dann ist vielleicht nicht witzig, aber es ist so. Und allein dieses Statement hat so viel Diskussion ausgelöst. Man wissen tut es eh jeder. Aber wenn ich halt meine Fertigpizza kaufe, was man eh nicht so oft anzahlt, aber sie wird konsumiert, dann sollte ich mir zumindest überlegen, aha, die Salami auf dieser Pizza hatte mal ein Leben. Und das war so ein bisschen der Anstoß. Also am besten angekommen ist einfach die Wahrheit. Und endlich sagt's mal jemand, wie es ist. Und nicht nur ein schön sprechendes Schweinl, das um und um rennt auf der Wiesen. So ist es einfach nicht, gell? Wir sind auch davon überzeugt, dass es den Tieren gut gehen muss. Das ist unser oberstes Prinzip. Aber der Konsument muss wissen, dass für eine Wurst ein Tier sterben musste. Das ist nicht witzig, aber wenn ich darauf achte, wie es dem Tier zu Lebzeiten gegangen ist und wie es gehalten wurde und wie es behandelt wurde, auch bis zur letzten Minute bei der Schlachtung, und ich kann mir sicher sein, ich kriege ehrliche Antworten und ich kann mir sicher sein, dem Tier ging's gut, dann darf ich auch mit ruhigem Gewissen wieder Fleisch essen.
Du hast gerade angesprochen, ein Beispiel aus der eher sozusagen Markenkommunikation zu Lebensmitteln. Und wir haben in einem Vorgespräch auch gesprochen über das Thema, oft dominieren die hässlichen Bilder in der Lebensmittelberichterstattung oder in der landwirtschaftlichen Berichterstattung, Tierhaltung. Ist es nicht auch so, dass man vielleicht einfach sehr lange sowohl die Landwirtschaft als auch die verarbeitenden Betriebe immer Dritten ein bisschen die Kommunikation und die Meinungsbildung überlassen hat? Ich meine, die Stalltür ist halt oft auch sehr fest zu. Und ich meine, beim Schlachtbetrieb aus vielen Gründen logischerweise noch viel reduzierter die Möglichkeit reinzuschauen. Aber ist es eine Lösung zu sagen, man macht quasi auf? Wir haben für unseren früheren Podcast in Oberösterreich einen gläsernen Schlachthof einmal besucht. Die versuchen, Schulklassen reinzubringen und sehr früh eine Bewusstseinsbildung und ein Verständnis zu schaffen. Das, was du gerade sagst, Helga, dass man eben, man kann ein Fleisch essen, aber man sollte sich schon beschäftigen, dass das vorher ein lebendes Tier war. Wie geht's ihr damit um oder was ist die Lösung? Versucht ihr selbst auch mit der neuen Marke oder insgesamt ein bisschen mehr Wissen zu vermitteln und damit den Respekt und die Wertschätzung zu steigern?
Essentiell ist da natürlich, dass man sich den ganzen Wertschöpfungsprozess anschaut. Das Tier muss artgerecht gelebt haben und da muss es aber auch in den letzten Tag oder die letzten Stunden artgerecht und stressfrei Tierwohl zum Metzger gebracht werden. Und das passiert bei uns zum Großteil eigentlich mit der Bauer direkt selber und in ganz kurzen Anlieferungswegen.
Das heißt, ihr kennt alle eure Bauern und die liefern selbst die lebenden Tiere?
Ja, man hat unseren Schlachtplan und da kann jeder die Bauer anmelden. Mhm. Ich habe da jetzt dann irgendwann eine schlachtreifes Tier. Hast Zeit, brauchst du es oder brauchst du es nicht? Und so werden die getaktet. Und wir schlachten ja wirklich Lämmer, Schweine, Rinder, Kälber, alles bei uns im Haus. Und haben eben für jede Tiergattung dann einen Schlachtstall, wo eben sie artgerecht aufgestallt werden und vor allem, dass sie die Gruppen von verschiedenen Bauern nicht mischen können, dass die Tiere wirklich aus einem Betrieb.
Wären die sonst nervös? Oder macht das
Thema
unruhig?
Ist
oder?
Rivalitäten dann und man kennt nicht, die anderen fangen raffen an, die anderen sind dann stärker, die anderen sind schwächer. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt, deshalb haben wir diesen Zubau noch einmal gemacht für den Stall, für diesen Platz, weil wir erkannt haben, man muss wirklich jeden Bauerntiere oder jede Familie muss man trennen da. Und dann haben sie auch nicht einen direkten Einblick in die Schlachtung, sondern sie stehen eigentlich quer zum Gebäude und werden dann einzeln eingetrieben.
Das ist ein Unterschied zu den meisten anderen Schlachtbetrieben,
ja, das
oder?
Ist ein Kapazitätsthema, das ist ein Mengenthema. Wir lassen uns halt Zeit und schlachten 3 Rinder in der Stunde und andere haben halt noch 20, 30 und mehr, je nach industrieller Fertigung, was da abläuft.
Ein kurzer Disclaimer. Diese geringe Zahl an Schlachtungen pro Stunde ist natürlich nicht der Alltag in Österreichs Schlachtbetrieben,
sondern die Realität eines kleinen Biobetriebes, der sich bestimmte Auflagen selbst setzen kann und auch möchte.
Da sehen wir bei einer Schlachtung, es ist ja, wir löschen ein Leben aus, aber wir produzieren eigentlich Fleisch. Das heißt, wir machen eine Fleischgewinnung. Wir verwerten und schmeißen nichts weg und haben dabei noch einen Genuss. Und letztendlich ist ein Fleisch ganz ein essentielles Lebensmittel, ein hochwertiges mit seinen Aminosäuren. Ist ja ganz was Wertvolles für den menschlichen Organismus.
Jetzt kann man sagen, natürlich jetzt sehr technisch beziehungsweise sehr im Detail, weil du ein Profi bist, aber viele, glaube ich, sich nicht so viel damit beschäftigen, vielleicht auch beschäftigen wollen oder einfach nicht das Wissen und den Zugang haben. Kann man sagen, das eine ist sozusagen es richtig machen zu wollen, aber das zweite ist ja das irgendwie zu vermitteln. Also die Konsumenten müssen das ja irgendwie mitkriegen, weil von außen jetzt, ich sage, ich kaufe ein Stück Fleisch im Supermarkt oder vielleicht beim Metzger, kann ja nicht reinschauen, wie das Tier gelebt hat oder wie es behandelt worden ist am Weg zur Schlachtung. Wie gelingt es denn zu differenzieren, also das auch weiter zu vermitteln, was du gerade beschrieben hast?
Ja, da muss man schon mal wesentlich sagen, Bio ist die einzige lückenlose Kontrolle, ich sage jetzt einmal vom Kalb bis zum fertigen Ochsen hin. Ist eine gesetzliche Kontrolle, ist EU-weit geregelt und da sind auch die Behörden am Bauernhof unterwegs, da sind die Behörden auch bei den Transporteuren unterwegs und da sind auch die Kontrolleure unterwegs bei uns im Betrieb. Und letztendlich schauen Sie dann auch noch an, ob die Kilogrammbilanz zusammenstimmt, wie viel Kilo haben wir einkauft, wie viel Kilo haben wir verkauft. Und diese Transparenz und diese lückenlose Kontrolle gibt's nur im Bio. Das ist kein privates Siegel, das ist ein gesetzliches Siegel. Also der Konsument kann sich auf diese gesetzliche Rahmenbedingungen verlassen. Ob der eine oder andere Spitzbohr dabei ist, das kann ich jetzt da nicht beurteilen, will ich jetzt auch niemanden unterstellen. Aber
man kann jedes Regelwerk durchbrechen, ne?
Genau, wenn man nicht ernst jede nimmt, Regel, also. Man kann einmal schnell vor meinem Auto. Aber es ist ja so, dass wir letztendlich das haben und wir in diesem Rahmen bewegen wir uns eben von den Bauern, die, wo es natürlich im Umkreis nicht weit weg sind von uns, wo eben halt auch die, wo es auch im Sommer einmal ein Tier liefern. Ich brauche ja Tiere das ganze Jahr entlang, mit denen also man Aufstallungspläne macht und mit denen halt man auch dann in Kooperation sagt, ich nehme dir das Tier ab in 2 Jahren. Wir schauen ja 2 Jahre für hin.
Das ist also langfristige Planung.
Langfristige Planung teilweise.
Was vielleicht auch noch wichtig ist zur Schlachtung, es ist immer ein externer Kontrolleur dabei. Dann ist immer ein externer Tierarzt dabei, der die Tiere anschaut, begutachtet, auch einmal zurückweist, wenn was nicht passt. Also es ist nicht so, dass du jedes Tier zur Schlachtung darf. Wenn was nicht passt, wird der heim geschickt. Und dann haben wir in unserem Betrieb auch 2 Tierschutzbeauftragte im Schlachtteam dabei. Die haben eigene Schulungen, die müssen darauf schauen, dass das gesamte Schlachtteam die Tiere perfekt behandelt. Mit Respekt, es gibt kein Schlagen, kein Treten, nichts. Wir haben das große Glück, dass wir ein Schlachtteam haben, das jetzt mittlerweile seit Jahren aufeinander eingespielt ist, sich gut kennt und auch gut versteht. Und mit gut verstehen meine ich nicht nur die Sprache, sondern auch der Rest passt sehr gut. Was einfach wichtig ist für den Ablauf. Die wissen, ohne viel zu reden, was passiert jetzt, was wird gemacht. Das erleichtert unheimlich den Schlachtvorgang und Schlachtprozess so einfach und strukturiert wie möglich über die Bühne gehen zu lassen. Wo es wiederum wenig Stress fürs Tier bedeutet. Da wird nicht geschrien, da wird gearbeitet und ruhig. Also es ist auch eine ganz eigenartige Stimmung jeden Donnerstag bei uns im Schlachtbereich, weil es ist nicht so, dass die jetzt in der Früh sich die Hände reiben und sagen, juhu, heute wird getötet. Also es geht respektvoll und sachlich, fachlich über die Bühne und muss halt getan werden.
Weil du das gerade ansprichst, wir haben für einen früheren Podcast einen Sautanz begleitet im Burgenland beim Max Stiegl und der war unter Begleitung und Vorbereitung mit Kindern und deren Eltern. Die war davor also irgendwie neugierig, wie es funktioniert, ob die Kinder da Angst entwickeln. Beginnt mit der lebenden Sau und die wird dann geschossen und dann beginnt das Ganze zerlegen und so weiter. Das war sehr, sehr gut begleitet und ich war überrascht. Die Kinder haben überhaupt keine Scheu gehabt, haben sie wahnsinnig interessiert und zwar bei allen, wo vielleicht jetzt jemand, der keinen Bezug hat, sagen würde, grausigen Schritten oder wo viel Blut rauskommt, also was du nicht gewohnt bist, wenn du nur Konsument bist. Sagen wir es mal so, ja. Könnt ihr ja auch für Irritationen sagen. Die Kinder haben unglaublich mitgearbeitet. Die wollten wissen, was passiert. Die wollten ausprobieren. Die haben überhaupt keine Scheu gehabt, keine Berührungsängste. Und ich habe dann gedacht, kann sein, dass wir zu Beginn vielleicht eher recht ein natürliches Verhältnis dazu hätten und wir verlernen es dann irgendwie im Laufe des Erwachsenwerdens und es kriegt so eine Distanz zu, wir wollen gar nicht wissen, dass da vorher ein lebendes Tier dahinter gestanden ist, damit wir möglichst keine Verantwortung dafür übernehmen müssen. Kann das sein?
Ich finde, das ist halt wie bei vielen Dingen so, die Kinder gehen so unkompliziert damit um und so natürlich, wie du gerade gesagt hast, so wäre es eigentlich normal. Uns wurde schon ein bisschen, habe ich das Gefühl, anerzogen, es ist grausig, Fleisch zu berühren und Fleisch zu essen. Das ist so ein bisschen anerzogen. Früher beim Bauern war das ganz normal, dass das Tier, das man eigentlich ja zu dem man einen Bezug gehabt hat, am Hof geschlachtet hat und verarbeitet hat. Weil man Hunger gehabt hat. Weil man sich ernähren musste. Und da gehört Fleisch einfach einmal für unsere Begriffe, bitte, ich will keinen beleidigen, für unsere Begriffe gehört halt Fleisch zur Ernährung, zu einer ausgewogenen Ernährung einfach dazu. Und ich finde es super zu sehen, dass die Kinder so unkompliziert damit umgehen. Es wäre schön, wenn man das nicht verlernt.
Gut, jetzt kann man sagen, das ist heute auch nicht mehr möglich, wahrscheinlich in der Masse, dass man sagt, jeder hat seine eigene Schlachtung. Und weil du sagst, anerzogen, vielleicht wollten wir das als Konsumentinnen auch ein bisschen loswerden irgendwie, oder? Wir haben es auch ein bisschen weggeschoben, das Thema. Oft schon mit Leuten gesprochen, jetzt aus dem landwirtschaftlichen Umfeld, die sagen, naja, wir versuchen es auch ein bisschen, also den Deckel drüberlegen sozusagen über die Vorgeschichte und praktisch das fertige Fleisch im Supermarkt oder wo auch immer, wo ich dann wirklich, man sieht ja auch nicht, was dahinter steht, wo ich das kaufen kann, damit ich möglichst eben nicht mit damit beschäftigen muss. Wie waren die Haltungsbedingungen? Was ist vielleicht dann auch der Grund? Weil dann wird es mir ja vielleicht auch leichter fallen zu verstehen, warum es einen Wert hat oder warum es vielleicht mehr kostet oder gefühlt mehr kostet. Sehr heiße Diskussion heute, oder? Die Lebensmittelpreise, die werden eigentlich immer diskutiert. Kann es sein, dass man deswegen uns erschwert und mehr dafür zu zahlen, weil man gar nicht verstehen, was die Aufwände dahinter sind? Du hast gerade beschrieben, Anton, sehr ausführlich, wie ihr mit den lebenden Tieren umgeht und auch danach. Das kostet ja wahrscheinlich mehr Geld als in einem anderen
Zeit.
Betrieb.
Im
mehr
Prinzip Zeit, damit mehr und Geld. Mensch und mehr, somit mehr Geld. Letztendlich finde ich aber auch, und das wollen wir ja auch mit Puro nochmal den Gedankenstoß herbeiholen, dass ich heute sage, es ist ja das Thema Fleisch oder Würstel ist ja irre schnell in der schnellen Küche auf den Teller zu bringen und du hast gegessen und bist satt. Und von dem nur Fleisch zu essen, damit ich nur satt bin, da wollen wir ein bisschen wegkommen und dass wir eben bewusst natürlich so das Fleischkonsum anzuregen, weil eben da schon in der vorgelagerten landwirtschaftlichen Seite 2-3 Jahre das Tier heranwächst und gefüttert täglich gepflegt wird. Und dann auch bei uns in der Verarbeitung dauert das ja 2-3-4 Mal so lang. Und das soll man letztendlich am Teller schmecken. Schmeckt man auch, meiner Meinung nach, weil der Genuss am Teller schon der sein sollte, das Fleisch ist feinfaseriger, ist saftiger, das Fleisch, wenn ich jetzt so eine Rinderhüfte oder was verwende, soll auch zarter sein, weil es eben kein Stress ausgelagert worden ist. Und da muss ich halt sagen, ist es schon so, dass ich das nicht dreimal am Tag essen muss, ich brauche nicht in der Früh schon mal oder viermal, sondern gute Mischkosten und auch nicht, ist das eine von der Ernährungsseite her. Aber letztendlich gehört gute Eiweiß dazu, weil es einfach essentiell ist für unseren Körper und Zellbau.
Vielleicht überraschend in einer sonst oft schwarz-weißen Welt. Ein Fleischer, der sagt, dass man eben nicht dreimal am Tag Fleisch essen muss.
Haben wir über die Konsumentinnen gesprochen, ist es ein Anliegen von euch, dass ihr sagt, ihr wollt in der Branche, jetzt egal ob bei den Verarbeitenden, bei den anderen Fleischereien vielleicht oder fleischverarbeitenden Betrieben, aber in der Landwirtschaft wollt ihr auch Vorbild sein, wollt ihr beeinflussen oder anregen, dass andere sich auch mehr bemühen, eine Transparenz zu zeigen und Qualität in den Mittel, ob jetzt Bio oder darüber hinaus einen Mittelpunkt zu stellen, ist das ein Ansinnen, das man hat automatisch?
Ja. Also ich glaube, wenn man sich halt für biologische Ernährungsweise einsetzt und wir sind ja in anderen Bereichen engagiert, wie enkeltaugliches Österreich oder die wir sind Gemeinwohlökonomie bilanziert, dann gibt's jetzt eine neue Plattform 100% Biofleischer. Mhm. Wir sind natürlich bemüht, das in alle Richtungen zu verbreiten und kundzutun. Und es tut sich schon auch was. deshalb sind wir ganz happy eigentlich mit der Marke Puro, weil einfach immer wieder diskutiert wird. Gell? Die Leute reden drüber, ein paar streiten über die verschiedenen Ernährungsweisen. Aber es wird einfach wieder das Thema Fleisch und speziell Tierwohl thematisiert und das ist uns einfach wichtig.
Und in der Branche allgemein ist es halt nicht, meiner Meinung nach, nicht richtig, Tiere industriell zu halten und aufzubauen, nur eben um den Magen zu füllen oder gar noch nur als Exportschlager zu aktiv zu werden. Ich muss ja nicht für China unser Schweinefleisch in Europa produzieren, um nur um den Welthandel zu haben. Ich glaube, es ist wesentlich in der Tierhaltung, machen wir so viel wie aus unsere Leid, dass wir die Eigenversorgung, die Selbstversorgung gut darstellen und gut machen können. Natürlich spricht man im Tiroler Tourismusland dann immer wieder auf die Touristen, wir müssen mehr Schnitzel in Holland kaufen und so weiter. Die Frage ist, ob ich das Kälbchen zuerst, wo es in Österreich auf die Welt kommt, nach Holland führen muss und dann wieder runterführen muss. Da muss man auch weiter sich entwickeln. Und vielleicht isst man einmal Schnitzels und nicht Kotschnitzel oder vielleicht isst man einmal kurz Ossobuco. Wo ich halt dann sagen kann, dem Gast anzubieten, weil der Gast in der Region möchte ja die Region essen und genießen und spüren. Deswegen fordert er da her. Er fordert nicht her, weil er irgendeinen Burger oder irgendwas essen will. Und da glaube ich schon, das ist ein Prozess. Fleisch ist in aller Munde und wird halt, ist jetzt, Gott sei Dank, wird mehrer sensibilisiert und bewusster, woher kommt es, wie es aufgewachsen. Und das kann man natürlich in einen so einen geschlossenen Betrieb, wie wir es sind, wo Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung ist, kann man das natürlich gut erklären und herzeigen, ist aber irre Aufwand für unsere Leute. Und es ist, wir haben auch zum Beispiel die Fleischsommeliers jedes Jahr da, wir haben Köche da, die einfach schon gar nichts mehr wissen. Die kennen ja kaum das Fleisch, aha, das ist ein Vakuumsackel und da ist ein Fleisch drin. Weißt du, du musst jetzt Schnitzel selber überschneiden. Also dieses Bewusstsein machen, das tun wir, weil wir unsere Arbeit gerne herzeigen und auch über unsere Arbeit, die uns ja doch erfüllt im Großen und Ganzen, darüber sprechen. Tue Gutes und sprich darüber.
Fleisch, das neue Gemüse? Helga und Anton Juffinger präsentieren eine neue Fleischmarke. Puro Back to Meat. Der Name ist Programm. In einer Zeit der teils hitzigen Diskussion um Fleischersatz und pflanzliche Küche ist die Botschaft der beiden, dass wir als Konsumentinnen gerne weniger Fleisch, aber bitte das Richtige essen sollen. Also jenes, bei dem ich weiß, dass die Tiere respektvoll behandelt wurden und bei dem ich sicher sein kann, dass ich Qualität in möglichst geringer Komplexität esse.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zietzerle. Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Christoph Zietzerle.
Und ich bin Ursula Riegler. Bis zum nächsten Mal.
Produziert von Georg Frerer und dem Team Audio Funnel.